die Wahrheit. Das Telefon läutete. Schweizer kannte die Stimme. Frau Karin war besorgt. Ihr Schützling Wolfgang und seine Freundin schienen mit einer Sekte zu sympathisieren. Sie bat ihn, Schweizer, die jungen, unerfahrenen Leute zu einer Versammlung dieser neuen Religion zu begleiten. Schweizer war nicht besonders erfreut über dieses Ansinnen. Er versprach, als eine Art Begleitschutz mitzukommen. Von einer neuen Sekte im Stadtbereich hatte er noch nichts gehört. Es sollten schon einmal Gruftis, Satanisten und so weiter auf Friedhöfen beobachtet worden sein. Ob etwa der Verfassungsschutz mit im Spiel sei? Frau Karin wusste es nicht. Am Freitagabend würde er abgeholt werden. Gegen 19 Uhr hörte Schweizer den schrillen Klang seiner Wohnungsklingel. Wolfgang stand vor der Tür. »Ich möchte Sie mit Hubert, dem Leiter unserer kleinen Gruppe, bekannt machen. Sie können ihn ein bisschen ausfragen, wenn Sie wollen. Evi, meine Freundin, wird schon bei ihm sein. Sie weiß, wo er in der Mühlturmstraße wohnt. Zu Fuß sind es von hier kaum 10 Minuten. Gegen 20 Uhr sollten wir uns in seiner Wohnung in der Mühlturmstraße einfinden.« Er ist ein prima Kerl. Mich wundert es, dass er sich mit uns Knilchen abgibt. Steht eine Organisation hinter eurem Leiter? Eine, die junge Leute rekrutiert? Fragte Schweizer weiter. Er sah, dass Wolfgang erschrocken einen halben Schritt zurückwich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hubert ist Oberarzt in einem Krankenhaus. Mehr weiß ich nicht über ihn. Wir werden ja sehen. Es war ein heißer Juliabend. Schweizer schwang sich eine dünne Jacke um. Wolfgang trug kurze Hosen, dazu ein Halbärmelhemd. In der Mühlturmstraße hörten sie Musik aus offenen Fenstern. Sie überquerten einen Hinterhof, der vollgestellt war mit gebrauchten Autos, die Preisschilder trugen. Eine Art Baracke schien als Autowerkstatt zu dienen. Wolfgang stieg eine steile, eiserne Außentreppe zum ersten Stock hoch, Schweizer hinterher. Er hielt sich an dem Geländer fest. Sein junger Führer sah besorgt zurück und stützte ihn. Die Tür war angelehnt. Eine frische weibliche Stimme war zu hören. Evi debattierte über die Leistungen der Sportlerinnen beim letzten Wochenende. Sie hat einmal früher Volleyball gespielt, seitdem hält sie sich für kompetent in Bezug auf Frauensport. Als Schweizer und Wolfgang eintraten, stockte das Gespräch. Es waren nur junge Leute anwesend. Sie sahen erstaunt auf den alten Mann, der ein wenig kurzatmig vom Treppensteigen in ihre Mitte kam. »Ein Freund, der Interesse an unserem Kreis hat«, so stellte ihn Wolfgang vor. Schweizer gab jedem die Hand, murmelte dabei seinen Namen. Ein etwa 30-jähriger, sportlich wirkender Mann kam herbei. Wolfgang stellte ihn vor, das ist Hubert, unser Moderator. Hubert Fink, ergänzte dieser, ich freue mich über Ihr Interesse an unserem Kreis. Ihre Erfahrung wird eine Bereicherung für uns sein. Mein früherer Beruf und mein Alter werden Sie ein wenig schockieren. Ich war Jugendrichter und bin bereits 80 Jahre alt. Wolfgangs Gesichtsausdruck war voll Verlegenheit. Die Blicke der jungen Leute wanderten von ihm zu Schweizer hin und her, auch ein wenig verlegen. Wolfgangs Tante Karin hat ihn gebeten, auf uns aufzupassen, fügte Evi hinzu. Die Verlegenheit löste sich in einem Gelächter auf. Die Gruppe schien sich von dem alten Herrn eher behütet als überwacht zu fühlen. Er war angenommen. Schweizer schlenderte durch die Wohnung, sah sich um, da lagen Decken zusammengefaltet in den Ecken, einige kleine bunte Kissen dabei. Ein einfaches Bett, auseinandergenommen, lehnte an der Wand, wohl um Platz zu machen. Die drei nicht besonders großen Räume gingen ineinander über, die Türen zurückgeschlagen. am Ende eine kleine Küche mit Kühlschrank und Spülmaschine, ein Kasten Mineralwasser halb voll am Boden, ein Karton mit Pappbechern daneben. Ein Hauch von Moder lag in der Luft. Erinnerung an billige Studentenzimmer in der Altstadt. Die Fenster standen offen, die altmodischen Klappläden halb geschlossen. Der Straßenlärm drang in diese Hinterhofwohnung nur gedämpft ein. Schweizers Blick blieb an einem Bücherregal hängen, das zwischen zwei Schränken eingeklemmt war. Großformatige medizinische Bücher standen oben, griffbereit. Die unteren Etagen füllte anscheinend Belletristik aus, und da standen tatsächlich auch Philosophie und Psychologie. Das mystische Erkennen und Psychologie des mystischen Bewusstseins von Karl Albrecht. Bücher über Zen und autogenes Training, Leuner das katatüme Bild erleben, Jaspers über die Wahrheit, Schopenhauers Aphorismen, die religiöse Umwelt des Urchristentums von Glauck. Auf einem Brett standen darunter einige Romane, die Schweizer aber nicht interessierten. Er wandte sich um und sah Hubert vor sich stehen. »Interessant, nicht wahr? Entschuldigen Sie meine Neugier. Sie besitzen Bücher, die ich in früheren Jahren auch gelesen habe. Das ist meine Wellenlänge. Autogenes Training mache ich noch ab und zu. Im Alter ist man natürlich nicht mehr so eifrig. Ich freue mich, einen Gleichgesinnten getroffen zu haben. Die Menschen wären glücklicher, wenn sie richtig entspannen könnten.« Besuchen Sie mich, wenn Sie einmal Zeit haben, zu einem Kaffee oder einem Glas Wein. Ich werde bald heiraten. Hubert deutete auf ein Foto an der Wand. Eine junge Frau lächelte die Betrachter an. Sie sieht so nachdenklich und auch entschlossen aus. Ein hübsches Mädchen, meinte Schweizer und nickte anerkennend. Wir werden eine andere, ein bisschen größere Nova-Wohnung beziehen. Diese hier war seinerzeit zufällig frei. Ob ich dann noch meinen kleinen Kreis weiterführen kann, weiß ich nicht. Das wäre schade. Die jungen Leute brauchen jemand, der ihre Sprache spricht und ihre Probleme kennt. Von uns Alten nehmen sie keinen Rat an. Wir haben den letzten Krieg angefangen, sind auf Hitlers Propaganda hereingefallen. Wir sind für sie nicht glaubwürdig. Sie haben recht. Was damals geschehen ist, können wir nicht begreifen, dass Menschen so manipulierbar sind. Wir wollen aber nun mit der Entspannung und Meditation beginnen. Sie nehmen am besten diese Matratze. Ich helfe Ihnen. Schweizer tat sich schwer beim Hinlegen. Hubert stützte ihn und schob ihm ein Kissen unter Kopf und Nacken. Die jungen Leute suchten sich ebenfalls einen Liegeplatz oder einen Stuhl. Es waren etwa 16 Mädchen und Jungen, ziemlich gleichmäßig verteilt. Huberts Stimme hatte jetzt eine andere Klangfarbe, war suggestiv. »Wir wollen heute über die Wahrheit meditieren. Die Informationen, die wir täglich über die Zeitung, den Rundfunk und das Fernsehen erhalten, nehmen wir einfach hin als wahr. Wir können sie nicht nachprüfen. Selten, dass ein Bericht sich als falsch nachweisen lässt. Eine schlechte Kritik eines Konzerts war erfunden, weil der Kritiker nicht anwesend war und von einer Änderung des Programms deshalb nichts wissen konnte. Ein Chaot sei von der Polizei zu Tode geprügelt worden. Das Fernsehen zeigte ein Videoband, auf dem man deutlich sehen konnte, dass der Jugendliche einen Omnibusfahrer angreifen wollte, beim Aufspringen aber abrutschte und unter die Räder kam. Das sind grobe Beispiele. Politiker versprechen vor ihrer Wahl allerhand angenehme Dinge, obwohl sie wissen, dass sie ihr Versprechen nicht halten. Wir können die Tendenz eines Berichts nicht von der Neutralität unterscheiden. Da hilft uns nur unser Unterbewusstsein. Die Alarmglocken läuten in uns dann leise oder auch laut. Auch unsere Meinung von uns selbst ist meist zu sehr geschönt. Schweizer hörte sich diese kurze Ansprache an. Einleitung zur Meditation. Er erwartete Angaben zur Technik, hörte aber nur: Bitte Augen schließen. Wir suchen Wahrheit. Wir vergessen Wahrheit. Ruhe, Schwere, Wärme. Langsam gesprochen, jedes Wort abgesetzt, mit einer kleinen Pause gegen das Folgende. Die Erinnerung an seine eigenen Übungen lösten reflektorisch in ihm die Entspannung aus. Er sah noch aus den Augenwinkeln, dass Evi sich in die unmittelbare Nähe von Hubert gelegt hatte. Es interessierte ihn aber nicht mehr. Er dachte an Wahrheit und vergaß Wahrheit. Er fuhr mit seinem Auto eine Landstraße entlang. Er sah Wegweiser mit Schildern, die irgendwelche Ortsnamen trugen. Sie glitten vorbei. Dann plötzlich auf einem gelben Schild ein großer schwarzer Zeiger. Kläranlage. Das betraf ja ihn. Abbiegen. Da baute sich eine Ansammlung von vielen dicken Rohren und kugelförmigen Behältern vor ihm auf, die ein Unbehagen auslösten. Er wollte den Wagen wenden und zurückfahren. Es gelang ihm nicht. Er stieg aus und ging in die Anlage hinein. Ob er wohl einen Führer finden könnte? Es war niemand zu sehen. Als er ganz nah an den Rohren war, hörte er Stimmen darin. Er konnte aber nichts verstehen. Andere Rohre gaben Laute wie Papierknister oder Rascheln von sich. Schweizer ging weiter. Er kam an mehreren großen Becken vorbei, in die sich ein Strom trüber Masse aus den Rohren ergoss. Aus diesen Becken wurde der Schmutz in Filterkammern gepumpt und in weiteren Betonbehältern gesammelt. Der Schmutz schien jetzt etwas heller geworden zu sein. Von Becken zu weiteren Becken gepumpt und gefiltert, wurde die Flüssigkeit immer heller und heller. Das Endresultat der Klärung war ein Wasser, das zwar leichter dahinfloss, aber immer noch undurchsichtig blieb. Plötzlich waren diese feierlich gekleideten Leute da. Sie trugen weiße Namensschilder, die er nicht lesen konnte. Fand hier ein Kongress statt? Am letzten Becken war eine Zapfstelle angebracht. Aus mehreren Hähnen floss gefiltertes Wasser in die darunter gehaltenen Kanister der Besucher. Es war kein Gedränge. Schweizer fühlte in sich das Bedürfnis, ebenfalls von dem gereinigten Wasser kleine Menge aufzunehmen. Da hörte er die Stimme: Muskeln anspannen, tief atmen, Augen auf. Er sah, dass die jungen Leute langsamer als er selbst reagierten. Einige waren anscheinend eingeschlafen, blickten erstaunt um sich herum, die anderen Teilnehmer schon munter in Bewegung. Schweizer stand auf, schaute durch die Schlitze der Fensterläden. Die Umgebung erschien ihm verändert, wie unter einer anderen Beleuchtung. Eine leichte Euphorie erfüllte ihn. Hubert schob seinen Stuhl etwas außerhalb der Gruppe, wollte wohl mehr Übersicht haben. Er wehrte Evi ab, die ihn mit einem Wortschwall überfiel. Alles nacheinander. Wir wollen hören, wie jeder Einzelne die Wahrheit oder den Weg zu ihr erlebt hat. Schweizer sah auf seine Armbanduhr. Er dachte, der innere Film sei in wenigen Minuten abgelaufen. Es waren aber etwa 30 Minuten gewesen. Er kannte diese Erscheinung bei der Meditation. Das Gefühl für Raum und Zeit wird ungenau. Hubert fragte ihn: Wollen Sie uns berichten, wie Sie Wahrheit erlebten? Schweizer erzählte von seiner Vision einer Kläranlage, in der das Wasser von Becken zu Becken immer heller wurde, aber nie völlig durchsichtig. Andere meldeten sich. Meist erleben sie Reinigungsvorgänge. Evi schilderte, wie sie den Ausgang aus einer Festung suchte und schließlich die gewaltigen Türen nur mühsam einen Spalt öffnen konnte. Dann aber sei sie eingeschlafen. Wolfgang berichtet von einer Bergtour. Er wollte weit blicken können, aber Nebel verhüllte den Horizont. Einer sah Wachposten, die seine Papiere überprüfen wollten. Für Schweizer war interessant, wie gut die jungen Leute in das Bildersehen eingestiegen waren. Keine hysterischen Reaktionen. Hubert schien die Situation zu überblicken. Nachdem jeder Einzelne seine Visionen kurz oder auch länger, je nach Ausdrucksvermögen, beschrieben hatte, manche hatten geschlafen, sprach er die Gruppe an. Die Bilder, die wir während der Meditation gesehen haben, wirken noch in uns weiter. Wer die Möglichkeit hat, sollte jetzt ein Buch in die Hand nehmen und nicht fernsehen. Wenn jemand noch etwas fragen möchte, kann ich nach Abschluss kurz mit ihm reden. Für die Durstigen steht Mineralwasser im Kühlschrank. Irgendjemand reichte Schweizer einen Becher mit gekühltem Mineralwasser. Das Treffen ging zu Ende. Alle verabschiedeten sich mit Umarmung, die Hubert unvermindert freundlich erwiderte. Schweizer zögerte, dieses Ritual war er nicht gewohnt. Er gab ihm die Hand, wollte sich bedanken, aber Hubert legte den linken Arm um ihn, zog ihn an sich zu einer herzlichen Umarmung. »Ich hoffe, Sie kommen wieder.« Evi blieb zurück. Schweizer und Wolfgang warteten auf sie. »Ich gehe schon allein zum Bahnhof, ist nicht weit von hier.« Wolfgang sagte, »der letzte Zug geht um 22 Uhr.« Evi blieb bei Hubert. Dieser geleitete Schweizer und Wolfgang zum Ausgang und leuchtete ihn mit einer Taschenlampe die steile Treppe hinab, obwohl es noch relativ hell war. »Pass auf ihn auf«, rief er Wolfgang zu. Schweizer hielt sich mit einer Hand am Geländer fest, mit der anderen an Wolfgang. So kam er wieder heil herunter. Er war für die Fürsorge dankbar, weil er an Gleichgewichtsstörungen litt, die er meist verbergen konnte. Jetzt aber wollte er allein sein. Er schickte Wolfgang nach Hause. »Ich werde deine Tante Karin anrufen und ihr Bericht erstatten. Und deinen Hubert werde ich mir noch einmal genau ansehen. Bei Gelegenheit.« Schweizer ging langsam in sich versunken heim. Die beginnende milde Nacht hüllte ihn ein. Der Sternhimmel über ihm so zutraulich. Venus leuchtete mächtig. Vielleicht war es auch Jupiter. Zu Hause rief er sofort Frau Karin an. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es sind junge Leute, sich alle 14 Tage treffen, zu meditieren und reden. Ihr Guru ist Oberarzt im Krankenhaus, etwa 30. Wahrscheinlich treibt ihn ein Sendungsbewusstsein. Übrigens ist Refi noch bei ihm geblieben, zu einer Aussprache, so will ich es einmal nennen. Frau Karin hatte aufmerksam zugehört. Ob das gut geht? Man muss abwarten. Vielen Dank.« »Hoffentlich kann sie schlafen«, dachte Schweizer, »die jungen Leute müssen sich selbst zurechtfinden.« Am nächsten Morgen klingelte das Telefon, Wolfgangs Stimme ziemlich aufgeregt. »Evi war gestern Abend nicht am Bahnhof, sie muss bei Hubert übernachtet haben. Deshalb ging sie nicht mit uns nach Hause, sie wollte bei ihm bleiben. Das also ist ihre und seine Wahrheit.« Seine Stimme war wütend und traurig. Schweizer versuchte, ihn zu beruhigen. »Ich werde mit Hubert sprechen und mit Evi.« Schweizer konnte Hubert Fink im Krankenhaus erreichen. Er fragte ihn direkt, »hat Evi die Nacht mit Ihnen verbracht? Wolfgang ist sehr aufgeregt.« »Nein, zur Beruhigung aller. Ich habe sie bei einer befreundeten Familie untergebracht, die zwei Töchter hat, etwa im gleichen Alter. Denen machte es sogar Spaß, einen Gast zu haben. Evi wird zu Hause sehr streng gehalten. Sie erinnern sich an ihre Vision von der Festung, deren Türen sie nur einen Spalt öffnen konnte. Sie hat bewusst oder unbewusst dieses Spektakel inszeniert, vielleicht auch um Wolfgang, der ein wenig still ist, in Fahrt zu bringen. Schweizer dankte Hubert für die diplomatische Lösung. Gegen Mittag noch einmal Wolfgang am Telefon. Stellen Sie sich vor, sie ist in der Nacht bei Hubert geblieben. Sie hat mich angerufen. Ich solle mir keine Sorgen machen. Sie habe den Frühzug genommen. Es ist aus mit uns. Jetzt berichte ihm Schweizer Huberts Version. Ist das wirklich wahr? Es klang erleichtert und doch noch misstrauisch. Wem soll ich denn nun glauben? Hubert und mir. Reg dich nicht auf. Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Die Wahrheit hat ihre Probleme. Er lächelte und legte den Hörer auf.